So, ich bin sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt. Vielleicht kannst du gerade nochmal das Programm, damit ich das Vorzeugen sage. Hier steht nur, wann der Vortrag anfängt. Da steht nicht, wann er aufhört. Ich wollte euch nur darauf hingewiesen haben. Gut, Dankeschön.
Wir können ja nicht aus dem Fenster fallen.
Genau. Und solltet ihr es tun, ich kann euch nicht auferwecken. Gut, jetzt kommen wir zum vierten Hauptpunkt, die Aufrichtigkeit der Jüngerschaft. Wir hatten eben die Entschiedenheit gehabt, jetzt die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Lauterkeit der Jüngerschaft. Und das Schlüsselwort in diesem Abschnitt lautet leider Heuchler. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie ein Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr nun also beten: Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unserem Schuldner. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihrer Fehler vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt werde, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht vor den Leuten bemerkt werde, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Hier geht es jetzt um die Aufrichtigkeit der Jüngerschaft. Und hier wird unser Augenmerk darauf gerichtet, dass ein Großteil gelebter Jüngerschaft sich im Verborgenen abspielt. Da, wo der Mensch nicht hinschaut. Da geschieht das Eigentliche, das Wesentliche in der Jüngerschaft. Unsere Umwelt bekommt zwar mit, wenn wir Jünger sind, aber wir sind nicht Jünger um der Welt willen, sondern alleine um des Herrn willen, weil er das will, weil er gesagt hat, macht zu Jüngern, deswegen sind wir zu Jüngern geworden. Nicht um der Welt willen. Und unsere Jüngerschaft wollen wir auch nicht demonstrieren, so wie ein Schaulauf, damit alle Gläubigen das ja sehen, dass wir hingegebene Christen, hingegebene Jünger sind. Gott schaut in das Verborgene, Gott selbst ist im Verborgenen. Es ist auch interessant, hier steht es nicht im Dativ, hier steht der Dativ, nicht der Akkusativ. Es heißt nicht, Gott sieht nicht ins Verborgene hinein, sondern er sieht in dem Verborgenen. Also das ist gewissermaßen der Raum, wo Gott besonders scharf schaut und wo er besonders viel sieht. Genauso wie ein Forscher, der mag kurzsichtig oder weitsichtig sein, der sieht vielleicht gar nicht, was um ihn herum geschieht, aber wenn er ins Mikroskop schaut, da sieht er alles gestochen scharf. Da weiß er genau, was der Fall ist. Und so schaut Gott besonders ins Verborgene hinein. Und alles, was sich dort abspielt, das spielt sich umso mehr vor seinen Augen ab. Oder wer mit einem Teleskop in den dunklen Weltraum schaut, der sieht die Sterne gestochen scharf. Aber wenn da ein Vogel irgendwo dazwischen über das Teleskop hinwegfliegt, das sieht er gar nicht. Weil das Teleskop ist so fokussiert, dass es nur einen bestimmten fernen Bereich scharf wahrnimmt. Und Gott fokussiert seinen Blick auf das Verborgene, auf das, was Menschen nicht sehen. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, dass das für Gott der ganz besondere Ort ist, wo er ganz genau hinschaut. Das Verborgene ist der Bereich, wo Gott erst so richtig seine Augen öffnet. Und zwar, wenn es um Almosen geht, wenn es um das Geben geht, wenn es um Verzichten geht, wenn es um Gebet geht, wenn es um Fasten geht. Bei den Bereichen, da schaut Gott ganz besonders dahin, wo es im Verborgenen ist. Dieser Abschnitt beginnt mit den Worten, habt Acht. Also jetzt sagt der Herr Jesus den Jüngern, und jetzt bitte ganz besonders Acht geben. Also das, was jetzt folgt, das ist für den Herrn Jesus besonders wichtig und er möchte, dass wir das auch besonders wahrnehmen, weil, wie gesagt, das Schlüsselwort lautet Heuchler. Und heucheln bedeutet, etwas darzustellen, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Das kann sehr schnell passieren. Es kann fast unbemerkt passieren, aber es passiert nicht völlig unbemerkt, denn dann wäre es nicht Heucheln. Beim Heucheln steckt immer auch eine Absicht dabei, nämlich einen Eindruck kreieren, der die traurigen Tatsachen verdeckt. Darum geht es beim Heucheln. In der Bibel werden wir nirgends aufgefordert, die Motive anderer zu beurteilen. Das ist ganz interessant. Wir haben keine Spekulationen darüber anzustellen, warum hat der das gesagt? Warum hat die Schwester heute mich so komisch angeschaut oder so? Ah, bestimmt, weil. Und dann hat man ganz schnell irgendwelche Erklärungsmuster parat. Das ist uns schlicht verboten. Es gibt nur einen, der Herzenskenner ist. Das ist der Herr Jesus Christus. Das ist unser himmlischer Vater und sonst niemand. Wir sind keine Herzenskenner und deswegen sollen wir auch gar nicht erst versuchen, die Herzen anderer zu beurteilen und ist auch gar nicht nötig. Wir sollen uns begnügen mit dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, mit dem, was wir hören und was wir sehen. Und damit haben wir genug zu tun. Da gibt es genügend, was wir wahrnehmen und was wir durchaus auch beurteilen können, aber nicht die Herzen. Aber hier lenkt der Herr Jesus unseren Blick auf unsere Motive. Er sagt uns, pass auf, wie du, oder er sagt mir, ich soll aufpassen, wie ich bete, ich soll aufpassen, wie ich Almosen gebe, ich soll aufpassen, wie ich faste und so weiter. Also er lenkt meinen Blick auf mich und damit gerade von den anderen weg. Und das tut so gut. Wisst ihr, wie viel Streit entsteht in Gemeinden, weil wir meinen, die Herzen anderer zu kennen. Und wo wir anderen Dinge unterstellen. Um es ganz klar zu sagen, Unterstellungen sind Lügen. Merkt euch einfach diesen ganz einfachen Satz, Unterstellungen sind Lügen. Das wird uns vor vielem bewahren. Das Herz meines Nächsten kann ich nur kennenlernen, wenn er es mir offenbart. Sonst nicht. Und wenn ich mir dann nicht sicher bin, warum hat der das jetzt so gemacht, dann gibt es nur eines. Ich gehe hin und sage, du, das hat mich jetzt irritiert, was du getan hast. Warum hast du das getan? Und dann kann er es uns sagen. Und ich muss glauben. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht betrogen werde. Aber ich habe nur sein Wort, sonst habe ich kein anderes Kriterium und das muss ich einfach glauben. Aber sollte ich betrogen werden, der Herr lässt die Dinge zu ihrer Zeit auffliegen. Der Herr macht Dinge offenbar zu seiner Zeit. Und Jünger können warten. Jünger versuchen nicht, Dinge offenbar zu machen, die nicht offenbar sind, indem sie andere Motive beurteilen. Jünger können warten, bis Gott Dinge offenbar macht. Und wisst ihr, das ist einfach so. Ich habe es oft genug erlebt, wenn da so bei Geschwistern irgendeine Schieflage ist und man weiß nicht genau, was ist so. Manches Mal, da waren wir auch als Hirtenteam schon dabei, wir haben darüber gebetet, wir haben es darüber unterhalten, aber wir haben nichts unternommen, weil wir nicht genau wissen konnten, was Sache ist. Und dann hat man uns gesagt, was Sache ist, und wir wussten nicht genau, können wir das glauben oder nicht, aber wir haben es jetzt einfach mal geglaubt. Und eigentlich jedes Mal, über kurz oder lang, sind Dinge offenbar geworden. Da brauchten wir gar nicht nach Geheimnissen zu suchen. Die sind von selbst offenbar geworden. Aber die Geduld braucht es. Und die braucht es auch bei Jüngern. Dann das Erste, worauf der Herr Jesus bei dem Begriff Ehrlichkeit unsere Aufmerksamkeit lenkt, das ist das lautere Geben. Geben, nicht laut, sondern lauter. Und mit laut, lauter ist hier nicht der Komparativ gemeint. Also noch lauter als laut, sondern aufrichtig, ehrlich. Das ist gemeint. Nicht lautes Geben, sondern lauteres. Aber die Spezies hier, die haben das laute Geben geliebt. Sie haben es hinausposaunen lassen. Also lauter geht es kaum noch. Und der Herr Jesus sagt, nicht laut, sondern lauter. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gesehen zu werden, gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, öffentlich. Almosen geben gibt es heute bei uns kaum noch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zurückhaltend mit Almosen geben. Ich kann mich erinnern, vor langen Jahren, zweimal ist mir das passiert, einmal in Deutschland, einmal in Russland, da war eine Bettlerin in Deutschland in der Fußgängerzone, die wollte Geld haben. Da habe ich gesagt, ich gebe Ihnen kein Geld, aber kommen Sie mit, wir gehen da in die Bäckerei und da kaufe ich Ihnen was. Und dann stellen wir uns vor die Theke und ich suche ein paar Brötchen aus und da sagt die gute Dame neben mir, nein, keine Brötchen, ich möchte gern den Kuchen dort. Und da wusste ich, okay, das ist nicht die Kandidatin, die jetzt ein Almosen braucht. Und in Russland ist mir dasselbe nochmal passiert in einem Bahnhof. Aber Almosen geben kommt bei uns selten vor, weil es eigentlich nicht nötig ist. Denn wir leben in einem Sozialstaat. Der Sozialstaat hat das übernommen. Das Almosen geben ist ja auch keine Hilfe, um jemanden aus dem sozialen Elend herauszuholen, sondern ist nur eine Hilfe, um jetzt ganz kurzfristig seinen Hunger zu stillen oder in der Regel leider seinen Alkoholdurst oder sein Verlangen nach einer Zigarette. Weil Hunger ist es oft nicht in unseren Breitengraden. In anderen Ländern ist es ganz was anderes. Wenn man in Indien, in Nepal oder in anderen Ländern unterwegs ist, das ist manchmal so bedrückend, was man da an Leid sieht. Da ist Almosen geben eine echte Hilfe, eine Notwendigkeit. Aber bei uns, da greift der Sozialstaat ein. Aber Almosen geben ist vielleicht die primitivste und elementarste Form der sozialen Absicherung und gleichzeitig ist sie die herausforderndste und vollkommenste Form der sozialen Absicherung, denn beim Almosen geben oder beim Bitten um Almosen, da verlässt man sich allein auf die Güte des Gebers. Im Sozialstaat ist das anders. Es ist sehr gut, dass wir in einem Sozialstaat leben. Es gibt ein Existenzminimum, eine Sozialhilfe, die jeder kriegt, wenn er nichts mehr hat. Und damit muss die Existenz gesichert sein. Aber das ist nicht nur reine Fürsorge des Staates, sondern da steckt auch ein Selbstinteresse darin. Denn das Kollektiv will sich selbst ja auch bewahren vor Verwerfungen. Denn wenn man das nicht tut, irgendwann kommt eine revolutionäre Stimmung auf. Also von daher, das soziale System möchte ich damit nicht schlecht machen, aber das ist nicht die reine Selbstlosigkeit, die wir da haben, sondern da ist immer auch ein Selbstinteresse des Kollektivs dabei. Aber das Almosen geben hingegen in seiner reinsten Form kennt kein Eigeninteresse, denn ich bekomme von dem Bettler ja nichts zurück. Aber der Mensch ist so gestrickt, er möchte was zurückhaben. Und wenn der Bettler mir nichts zurückgeben kann, dann gebe ich aber so, dass ich von anderen was zurückkriege. Das können ja auch andere Dividenden abwerfen für mich. Und deswegen haben manche es sich so angewöhnt, dass sie beim Almosengeben das so auffällig gemacht haben, dass andere das ja gesehen haben und dass andere dann gesagt haben oder gedacht haben, ma, ist der Bruder Andreas aber geistlich. Und wenn man das einmal mitgekriegt hat, dann kann man das nächste Mal noch mehr geben und noch öfter, weil umso mehr steigt ja dann die Reputation, die man für sich haben will. Ist eigentlich sehr perfide, wenn man sich das vorstellt, wie raffiniert das ist. Ich gebe jemandem, von dem ich nichts zurückkriegen kann, damit ich von anderen das zurückkriege, was ich will. Also falscher und böser kann man doch eigentlich kaum noch sein. Das ist sowas von raffiniert. Wenn man etwas Gutes tut, um nicht von dem, der Gutes empfangen hat, sondern von anderen, die zufällig zuschauen, um von denen eine Dividende einzuheimsen. Das ist eigentlich perfide. Aber das zeigt uns, wie unsere alte Natur noch tickt. So sind wir, leider. So ist unser Herz. Böse und verschlagen. Trotzig und verzagt. Sagt Luther, mir gefällt diese Übersetzung einfach. War beide Seiten. Einerseits furchtvoll und auf der anderen Seite aber wirklich auch sehr trotzig und sehr, sehr verschlagen. Der Herr Jesus sagt hier, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen. Und das ist ganz interessant. Dieses Wort posaunen finden wir im Neuen Testament nur noch in endzeitlichen Texten. Nur noch. Und zwar bei den 7 Zornesposaunen, die in Offenbarung erschallen, da wird das Wort Posaunen oder Trompeten, also das Verb, das Tätigkeitswort verwendet. Und in 1. Korinther 15 bei der Totenauferweckung. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen. Und dann merkt ihr, wie perfide das ist. Die Posaune hat Gott sich aufgehoben für die ganz großen Augenblicke. Für die großen Augenblicke des Gerichtshandelns und für den großen Augenblick des Auferstehungshandelns oder Auferweckungshandelns. Dafür hat Gott sich die Trompete aufgehoben. Die hängt im Musikschrank. Die rührt Gott nicht an, solange der Augenblick nicht gekommen ist. Und wisst ihr, was wir machen? Wir schleichen uns hin an den Schrank, holen die Trompete raus und dann geben wir 1 Euro jemanden, der in der Fußgängerzone sitzt. Merkt ihr, das ist einfach verrückt. Dass mit anderen Worten, wir finden unsere Freundlichkeit, unsere Großherzigkeit so bemerkenswert wie Gottes außergewöhnliches Handeln. Was für eine Anmaßung. Was für eine Anmaßung ist das? Und deswegen spricht der Herr Jesus hier davon. Und das Interessante ist, er spricht zu Jüngern. Er spricht ja zu denen, die ihm nachfolgen wollen. Und das zeigt uns erneut, wir können nie misstrauisch genug gegen uns sein. Selbst wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, müssen wir misstrauisch gegen uns sein, weil wir sind sehr wohl imstande, herumzuposaunen, was wir so alles an guten Dingen tun für den Herrn, damit ja alle das mitkriegen mögen. Das Almosengeben wird oft auch im Zusammenhang mit Gebet erwähnt. Das Gebet oder das Almosengeben sollte eigentlich ein horizontaler Ausdruck dessen sein, was vertikal zwischen Gott und mir im Herzen geschieht. Das sollte das Almosengeben sein. Das heißt, dann sieht Gott das doch ohnehin. Aber wenn es nicht Ausdruck meiner vertikalen Beziehung zu Gott ist, dann sieht es Gott nicht und dann kann ich noch so sehr posaunen, wie ich will. Es wird seine Aufmerksamkeit nicht erregen. Es mag die Aufmerksamkeit von Geschwistern erregen. Und die mögen hinters Licht geführt werden und höher von mir denken, als ich gebührt. Aber Gott wird sicher nicht höher denken von mir, wenn ich das so herausposaune. Und dann wird uns gesagt, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Das heißt ja nicht nur, dass unsere Umwelt das nicht mitkriegen soll, weil meine Linke und meine Rechte gehören ja beide mir. Also wenn meine Linke nicht mitkriegen soll, was meine Rechte tut, dann heißt es, ich selbst soll dem auch keine Aufmerksamkeit beibemessen. Wenn ich da eine Not sehe, dann soll ich der Not in der Not geben, für den, der Not leidet, und damit das gleich vergessen und begraben. Es war eine Gelegenheit, was Gutes zu tun. Schön, ich habe es genutzt und damit ist die Sache vorbei. Das ist damit gemeint. Es heißt hier nicht, die Rechte meines Nachbarn sollen nicht mitkriegen, was meine Linke tut, sondern meine Rechte sollen nicht mitkriegen, was meine Linke tut. Also selbst meiner eigenen Aufmerksamkeit soll ich das entziehen. Ich soll nicht groß darüber nachdenken, was ich heute wieder alles Gutes gemacht habe. Es ist schlicht unwesentlich. Der Einzige, für den es wesentlich ist, der hat es doch eh mitgekriegt, wenn es Ausdruck meines Herzens gewesen ist. Gute Werke, Almosen geben, wozu dient das eigentlich? Das eine wissen wir, es dient sicher nicht dazu, um ein Gotteskind zu werden. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir damit in ihnen wandeln. Also wir werden nicht durch gute Werke zu einem Werk Gottes. Wir sind es bereits. Wozu dienen dann die guten Werke? Sie sind Ausdruck einer Herzenshaltung. Und wenn die Herzenshaltung dazu nicht stimmt, dann sind es keine guten Werke mehr. Dann sind es Werke, dann sind es vielleicht sogar böse Werke, die gut ausschauen. Aber es sind keine guten Werke mehr. Die Relation zwischen Herz und Hand, die muss da sein. Und wenn die nicht stimmt, und das Herz bestimmt die Qualität der Werke, Geld geben ist nichts Gutes an sich. Wir wissen, im angelsächsischen Raum zum Beispiel, da gibt es viel mehr Philanthropen als in unserem europäischen Raum. In Amerika ist es gang und gäbe, dass die Millionäre und Milliardäre und so, dass sie große Gelder geben. Das hat nichts damit zu tun, dass sie Gott lieben. Es kann was damit zu tun haben, aber es ist einfach so ihr Ausdruck. Aber es wird erst zu einem guten Werk in Gottes Augen, wenn es eine gute Beziehung zum Herrn ausdrückt. Und wenn es der Ausfluss einer guten Beziehung zum Herrn ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich noch so viel geben. Es ist kein gutes Werk. Also nicht jedes Mal, wenn ich helfe, ist das ein gutes Werk. Nicht jedes Mal, wenn ich Geld gebe, ist das ein gutes Werk. Sondern nur dann, wenn es übereinstimmt mit der rechten Haltung. Und von daher werden wir vielleicht mal erstaunt sein, dass manches nicht als gutes Werk wir wiederfinden, wovon wir dachten, das sei ein gutes Werk, aber umgekehrt auch. Dass wir vor dem Preisgericht Christi auch das eine oder andere wiederfinden, worauf wir gar nicht geachtet haben. Eine Tasse Wasser, was denkt man sich schon dabei? Der Herr denkt sich was dabei, wenn die Verbindung zum Herzen stimmt. Und dann werden wir manche Tasse Wasser wiederfinden, die wir schon längst vergessen hatten, aber der Herr hat sie nicht vergessen, weil eben die Herzenshaltung so war. Aber die guten Werke, die sind dann schließlich der Schmuck der Braut. Marc Chagall hat so ein schönes Bild gemalt, die Hochzeit, so voller Lebensfreude eigentlich, und das Kleid der Braut, das sind die guten Werke. Wozu dienen die guten Werke? Sie dienen dazu, dass der Bräutigam Jesus Christus sich mehr an seiner Braut freut. Wisst ihr, wenn man seine Braut zum Brautaltar führt, man freut sich einfach, wie schön die ausschaut, in dem schönen Gewand. Und genauso kommt der Tag, wo der Herr Jesus seine Braut ins Vaterhaus hineinführt und all die schönen Werke, die guten Werke, die die Braut Jesu Christi in ihrer Vielfaltigkeit getan hat, das ist alles Schmuck. Und könnt ihr euch die Freude des Herrn vorstellen, wenn er uns seinem Vater vorstellt, uns ins Haus hineinführt und wir sind so geschmückt. Dazu dienen die guten Werke. Sie dienen nicht dazu, dass ich schöner bin hier auf Erden, sondern sie dienen dazu, dass die Braut schöner ist und dass der Bräutigam sich mehr freuen kann. Das ist die Intention von guten Werken. Das war das Almosengeben. Und dann geht es um das Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Und so weiter, und dann kommt das Vaterunser. Aufrichtigkeit in der Jüngerschaft. Das heißt Ehrlichkeit beim Geben, bei den guten Werken, aber auch Ehrlichkeit beim Beten. Die Heiden, die plappern gerne. Die beten, ohne groß zu überlegen. Und das ist ja auch ins Christentum reingeschwappt. Rosenkranz beten zum Beispiel im Katholizismus. Das rattest du einfach auswendig daher. Vater unser beten. Ich habe nichts gegen das Vater unser. Das hat immerhin der Herr uns gelehrt. Aber man kann es sehr schnell gedankenlos daher plappern. Beten soll immer Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Das heißt, wenn ich Gemeinschaft mit jemandem habe, dann schaut man sich in die Augen. Ist euch vielleicht auch mal aufgefallen? Ja, unterhaltet euch mit jemandem, seid in einem tiefen Gespräch und er schaut euch an mit, einmal merkt er, die Augen gehen auf die Seite und er beobachtet was ganz anderes. Dann wisst ihr sofort, eigentlich ist er gar nicht an mir interessiert. Und das kann schon ein bisschen verletzend sein. Aber auf die Art kann man auch beten. Man redet mit dem Herrn, aber die Augen sind schon längst woanders. Die Gedanken sind schon längst woanders. Und der Herr sagt, wenn du mit mir redest, dann rede mit mir. Und rede nicht für andere, damit sie es hören. So ist die Sprache Kanaans entstanden. Ist ja das passiert so schnell, dass man sich so einen Gebetsstil aneignet, weil die anderen machen es ja auch so und man meint es so machen zu müssen. Das ist immer das Schöne, wenn jemand gerade zum Glauben gekommen ist. Unser Nachbar in Sinnersdorf, der Gerhard, der war auf dem Sterbebett zum Glauben gekommen. Wir hatten eine enge Beziehung bekommen im Laufe des Jahres davor, hatten ihm oft das Evangelium gesagt und dann, er hatte zu viel getrunken sein Leben lang, Leberzirrhose. Und wir waren schon weggezogen, dann habe ich gehört, jetzt geht es ihm gar nicht gut. Da hatte sich eine Suppe kochen wollen und hat seinen Pass in den Suppentopf geworfen, um den aufzukochen. Und da hatten wir schon gemerkt, okay, es geht dem Ende zu. Er ist schon so vergiftet, weil die Leber nicht mehr arbeitet, dass auch die Gedanken nicht mehr richtig funktionieren. Und da hat Monik gesagt, Andreas, fahr hin. Besuch den Gerhard, erinnere ihn nochmal an alles und sag ihm, dass er nur noch wenige Tage hat. Aber die Verwandten wollten das nicht, die sind stockkonservativ. Und wir waren für sie die Sektierer. Die haben argwöhnisch geachtet, dass niemand zum Gerhard reingeht. Aber ich bin dann gefahren und gerade in dem Augenblick war niemand da. Und ich habe mich auskannt im Haus von Gerhard, bin sofort ins Schlafzimmer gegangen und der Gerhard hat einen hellen Augenblick gehabt. Das war ein Wunder für sich, dass er da noch so wach war. Und da setze ich mich an sein Bett und sage, du Gerhard, weißt du, ganz bald wirst du sterben. Aber du weißt doch, wie man sich bekehrt. Ich habe es dir oft genug gesagt. Willst du dich nicht bekehren? Ja, ich will. Und dann hat er sich da bekehrt. Und am Ende eines Gebetes, sagt jeder fromme Christ, wie? Aber er war noch kein frommer Christ. Er war ein frisch bekehrter Sünder. Und er sagt es auf Österreichisch. Er betet und zum Schluss sagt er, passt. Das war das schönste Amen auf Österreichisch, was ich jemals gehört habe. Das war so ehrlich gewesen. Das ist überhaupt keine Konvention. Nicht so gebetet, wie er dachte, dass ich es hören will. Sondern er hat mit Gott geredet. Er hat gewusst, jetzt passt alles. Jetzt, das war 2 Tage vor seinem Tod. Jetzt passt es, jetzt bin ich in seiner Familie. Und das sagt er nicht Amen, sondern er sagt, passt. Und das war in der Herr Jesus. Bete nicht für die anderen Menschen. Merkt er auch wieder, wie perfide unsere alte Natur ist. Wo gehen sie denn hin, um zu beten? Nicht an den Straßenrand, an die Straßenkreuzung. Weil am Straßenrand, da habe ich ja nur die Fußgänger, die von rechts kommen und die von links kommen. Ein bisschen wenig, wenn ich beobachtet werden will. Deswegen gehe ich lieber an die Straßenkreuzung. Da habe ich die Fußgänger, die von links kommen, die von rechts kommen, die von vorne kommen, die von hinten kommen. Also doppelt so viele Beobachter. Und deswegen gehen sie zum Beten an die Straßenkreuzungen. Das ist furchtbar. Es ist furchtbar, wozu wir Gebet missbrauchen können. Das ist wirklich schlimm. Und der Herr Jesus, er thematisiert das hier. Wir sollen ins Kämmerlein gehen. Das heißt nicht, dass der Herr Jesus was gegen das öffentliche Gebet hat. Überhaupt nicht. Und wir sollten einander ermutigen, dass wir auch in der Gemeinde laut beten, dass die Geschwister ihr Amen dazu sagen können. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob die Schwestern da auch laut beten oder nicht. Das ist jetzt gar nicht die wesentliche Frage. Wichtig ist, dass wir auch wissen, auch das öffentliche Gebet hat seinen Wert, aber es dient nicht dazu, mich in den Augen der Geschwister groß erscheinen zu lassen, sondern die Geschwister mitzunehmen hin zum Herrn. Dazu dient das Gebet. Das Interesse liegt allein auf dem Herrn und nicht auf mir. Also kein lautes Beten, sondern ein lauteres Beten, ein ehrliches, aufrichtiges Beten. Und dann kommt das Verzichten, das Fasten. Wenn man auf Gutes verzichtet. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt werde, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt werde, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es vergelten, öffentlich. Das ist interessant. Wir sollen sogar unser Haupt salben. Also heute würde Jesus sagen, geh mal schnell zum Rossmann und kauf dir da eine schöne Gesichtscreme oder sowas oder ein gutes Deo, sodass auf jeden Fall niemand merkt, dass du gerade fastest. Aber was die gemacht haben, die haben gefastet und ich bin so boshaft, was ich da machen würde. Man kann ja auch die Wangen so ein bisschen nicht nur aufblähen, sondern einziehen. Ja, mir geht's gut mit dem Herrn. Ist dann so, wenn die Wangen eingefallen sind, dann ist es umso glaubwürdiger, dass man ein großes Opfer für den Herrn bringt. Wir haben die verschiedensten Methoden, andere wissen zu lassen, dass wir sehr ernst meinen und dass wir wirklich ganz viel für den Herrn tun. Vorsicht. Wenn du aber fastest oder wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, sondern im Gegenteil. Wir sollen umso mehr Körperpflege betreiben, damit man gerade nicht drauf kommt, dass wir gerade fasten. Und außerdem ist es auch interessant, dass Fasten wird zwar in den Briefen erwähnt, in 1. Korinther 7, 5 und in 2. Korinther 6 und 2. Korinther 11, aber im Neuen Testament wird nicht zum Fasten aufgefordert. Es ist also ganz was Freiwilliges. Es wird nirgends im Neuen Testament gesagt, dass wir fasten sollen. Das ist nur im Alten Testament. Von daher glaube ich, dass wir auch nicht fasten müssen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht fasten sollen, wenn uns danach zumute ist. Wenn da eine Not ist und wir möchten dem Herrn einfach auch zeigen, wie sehr uns das auf dem Herzen liegt, dass wir dafür auch Opfer bringen wollen, dann kann man auch fasten. Oder wenn man über sich selbst entsetzt ist, und Buße tut, dann kann man das mit Fasten verbinden. Aber wir werden nie aufgefordert. Es steht nirgends im Neuen Testament im Imperativ, jetzt fastet. Es ist also ganz was Freiwilliges, was nicht eingefordert werden kann. Und wenn es nicht eingefordert wird, dann ist es ja noch absurder, das dazu zu verwenden, um andere zu beeindrucken. Das Fasten, die Jünger Jesu haben nicht gefastet. Es ist ihnen vorgeworfen worden von denen, die sich für frömmer hielten. Und der Herr Jesus sagt, na, sie haben doch noch den Bräutigam bei sich. Warum sollen sie denn fasten, wenn sie den Herrn bei sich haben? Haben wir den Herrn bei uns? Oh ja, haben wir. Deswegen müssen wir auch nicht fasten. Wie gesagt, wer fasten möchte, die Bibel sagt nichts dagegen. Aber es ist nicht etwas, was die Bibel von Christen fordert. Weil manche können die Ernsthaftigkeit auch auf andere Art und Weise ausdrücken. Das Fasten ist eine Ausdrucksform von Ernsthaftigkeit, aber bei weitem nicht die einzige Form. Man kann es auch anders ausdrücken. Im Gegenteil, der selbstgerechte Pharisäer rühmt sich seines zweimaligen Fastens pro Woche. Herr, ich faste zweimal und bin nicht so wie einer von denen da. Und meint den Pharisäer, der aber ein sehr schönes Gebet spricht. Herr, erbarme dich meiner. Mehr sagt er nicht. Und jener ging gerechtfertigt hinab vor dem Pharisäer. Der fromme Cornelius hat gefastet. Er war ein Heide und er hat Gott gesucht. Er kannte Gott noch nicht, aber er wusste, es muss der Gott der Juden sein. Und deswegen war er ein vorbildlicher Cornelius gewesen und er hat gefastet. Ich weiß nicht, ob er später, nachdem er zum Glauben gekommen ist, noch gefastet hat. Wir müssen es einfach offen lassen. Hanna fleht und fastet in ihrer Witwenschaft, wird uns in Lukas 2 berichtet. Dann ist interessant, Matthäus 15, als die Menge gespeist wird mit Fischen und Broten, da speist Jesus die hungrige Menge, da heißt es, damit sie nicht fasten und verschmachten. Also die kannten Jesus ja noch gar nicht, aber einfach Hunger haben, das wird auch als Fasten bezeichnet. Von daher ist es gar nicht mal so unbiblisch ausgedrückt, wenn viele Leute einfach fasten, um Gewicht loszuwerden. Das ist auch eine Art von Fasten, aber hat doch überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Daran merken wir, Fasten an sich, der Verzicht auf etwas an sich, muss nicht unbedingt die richtige Haltung gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Und Fasten und Gebet wird uns berichtet bei Dämonenaustreibungen. Als der mondsüchtige Bub da zu den Aposteln gebracht wird und sie können ihn nicht heilen, das sagt Jesus später, diese Art fährt nur aus mit Fasten und Gebet. Wobei die Ausleger sich darüber streiten, was ist gemeint mit dieser Art? Ist damit die Mondsüchtigkeit des Knaben gemeint oder ist damit die Hartherzigkeit der Jünger gemeint? Grammatisch ist beides möglich. Und bei der Aussendung der Apostel zur ersten Missionsreise und bei der ältesten Einsetzung auf der ersten Missionsreise, da wird auch gebetet und gefastet. Also wir haben schon einige neutestamentliche Beispiele, wo das Fasten berichtet wird, aber es wird nie aufgefordert zu fasten. Wenn ihr Älteste einsetzt, dann sagt die Bibel nicht, vorher müsst ihr aber fasten. In Antiochien hat man es damals getan. In den kleinasiatischen Gemeinden, wo Paulus auf der ersten Missionsreise war, hat man es getan, aber es steht nirgends, dass man das tun muss. Es ist eine Option. Und Fasten steht für Verzicht. Und wisst ihr auch, Verzicht ist ja was sehr Relatives. Für den einen ist Fasten wirklich ein großes Opfer. Wer also so ein Gourmet ist, wer sich einfach freut an einer guten Bretteljause. Und für den mag es ein großes Opfer sein, für jemand anders ist es vielleicht überhaupt gar kein großes Opfer. Also das zeigt uns schon, wie relativ das ist. Oder manchmal, wenn ich berichte von den Reisen in die Mongolei, die sind da wirklich schön, wenn wir in den Jurten sind, dann schläft man auf dem Boden. Dann haben manches Mal Geschwister schon mir gesagt, boah, dass du das machst, das ist überhaupt kein Problem, ich genieße es. Es ist ein Vorrecht für mich, ich fahre so gern in die Mongolei, es gibt nichts Schöneres. Das ist kein Verzicht. Für mich. Aber vielleicht wäre es für dich ein Verzicht. Mir macht es nichts aus, in anderen Betten zu schlafen. Im Gegenteil, ich bin gern auf Reisen, ich genieße es, bei anderen Geschwistern zu sein. Es ist für mich die größte Freude. Kein bisschen Verzicht. Aber jemand anders, der mehr an sein Haus gebunden ist, der nur in seinem Bett gut schläft, wenn der mal ein Wochenende woanders ist, das ist ein Fasten. Auf seine Matratze verzichten, das hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich unterwegs bin und auf dem Boden schlafe, wo ich schlafen kann. Ich habe die Gabe des Schlafes. Finde ich zwar nicht im Neuen Testament, aber es ist eine Gabe, wenn man gut schlafen kann. Das ist kein Verzicht. Von daher die Dinge, mit denen wir uns gerne brüsten oder wo wir wollen, dass andere das wahrnehmen, das ist ja sowas von relativ. Das ist einfach keine Währung, keine Maßeinheit, an der man Frömmigkeit ablesen kann. Und umso verrückter ist es, wenn man das dann möglichst öffentlich macht, damit andere einen guten Eindruck von einem haben. Das war der vierte Punkt, die Aufrichtigkeit der Jüngerschaft. Der fünfte Punkt, die Sorglosigkeit der Jüngerschaft. Die Verse, das sind die ich eben euch genannt habe. Die Sorglosigkeit. Dieses Bild hat mir ein Freund geschickt, neulich. Das hat er in Kanada aufgenommen. Das finde ich so super. Da auf dem Pfosten von einem Zaun mit sehr starker Elektrizität sitzt ein Vögelchen und lässt sich sein Leben gefallen. Sorglosigkeit. Und das ist das Vorrecht von Jüngern. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass ihr nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubige? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach allem diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist ein Wort an Jünger. Jünger haben das Vorrecht, dass sie sorglos sein dürfen. Und es ist wirklich ein Vorrecht. Gott kümmert sich um uns. Wenn Gottes Reich unser Hauptanliegen ist, dann kümmert Gott sich um alles andere. Wir haben das so oft erlebt. Und wisst ihr, Gott ist nicht knausrig. Gott ist viel großzügiger, als wir selbst sind. Und das merkt man, wenn man dem Herrn nachfolgt. Wir sind 92 ausgereist. Wir haben damals keine Ersparnisse gehabt. Wir haben nie was ansparen können. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind zweimal mit den Kindern nach Amerika gereist. Wer von euch mit 5 Kindern kann sich sowas leisten? Sowas kann man nur geschenkt bekommen. Ich bin eingeladen worden nach Amerika in eine Gemeinde, in die Missionskonferenz, dass ich dort reden sollte und habe zugesagt, habe mich gefreut. Und dann 2 Monate, bevor ich losgeflogen bin, wir waren damals noch in Russland, da ruft der Pastor der Gemeinde an und sagt, unsere Ältesten haben es gesagt, es ist nicht schön, wenn man den Vater von der Familie wegnimmt. Kommt alle, wir bezahlen es. Dann sind wir zu 7 nach Amerika, das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Wir konnten es uns nicht leisten, aber wir haben es geschenkt gekriegt. Und 3 Jahre später nochmal. Gott kümmert sich um alles. Und Gott ist nicht knausrig. Wisst ihr, Gott gibt einem nicht einfach nur Knäckebrot. Sondern Gott freut sich, uns Gutes zu tun. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von Gott. Wir meinen, Jüngerschaft, das ist so etwas furchtbar Hartes und nur die wirklich Hingegebenen, die sind dazu fähig, das hat gar nichts damit zu tun. Will ich für Gottes Reich da sein oder nicht? Das ist die einzige Frage. Um alles andere kümmert sich der Herr. Wir sind aus Russland zurückgekommen und ich hatte Sorge gehabt. Weil in Russland brauchst du natürlich viel weniger Geld, als wenn du in Europa lebst. Wir hatten immer genug gehabt, um über die Runden zu kommen. Der Herr hat uns da nie im Stich gelassen. Ich habe ja eben 2 Beispiele gegeben. Und dann kommen wir nach Österreich und ich habe schon gedacht, boah, wie mag das werden, weil das, was wir an Unterstützung haben, das kann einfach nicht lange. Und dann waren wir erst ein Jahr in einem Bauernhaus gewesen, es war ganz günstig gewesen. Aber wir haben gemerkt, das geht so nicht auf die Dauer. Und dann haben wir nach einem anderen Haus gesucht, was wir mieten können. Und die Kinder sind alle am Konservatorium in Eisenstadt genommen worden. Und das war 1,5 Stunden von uns entfernt. Da haben wir gesagt, es ist besser, wir ziehen nach Eisenstadt. Und außerdem, weil der Mauerhofer ist zur selben Zeit nach Eisenstadt gezogen. Und wir sind dann gemeinsam dahin gezogen für Gemeindegründungsarbeit. Aber Eisenstadt ist natürlich teurer. Und da war ich in der Ukraine auf einer Reise gewesen. Da schickt Moni mir eine E-Mail mit einem Link zur Raiffeisen-Immobiliengesellschaft. Ein Haus wird angeboten. Ich mache das auf, schaue es an und denke mir, oh Schatzi, zu groß und zu schön für Leute wie uns. Da wird nichts draus. Aber lass uns einfach nachschauen. Der Herr kann es ja möglich machen. Ach Schatzi, das wird der Herr nicht tun. Lass es uns einfach anschauen. Unterschätzt nicht den Herrn. Und dann sind wir dahin. Und haben uns das angeschaut, ein Haus mit 130 Quadratmetern, für eine 7-köpfige Familie ideal. 7 Kilometer vom Konservatorium entfernt, die Kinder brauchen nur 100 Meter zum Bus zu gehen und sind 10 Minuten später am Konservatorium. Alles hat gepasst und außerdem natürlich Gemeindegründungsarbeit dort. Und dann sagt, und der Hausbesitzer ist ein Bankdirektor. Hilfe! Schlimmer kann es ja nicht kommen, als dass der Vermieter ein Bankdirektor ist. Und der fragt dann nach meinem Gehaltszettel. Und dann sage ich, ja, bei uns ist das anders als in Bankierskreisen. Wie ist es denn bei Ihnen? Ja, wir wissen nicht so genau, was kommt, aber eines kann ich Ihnen sagen, wir haben immer genug und ich habe noch nie Schulden machen müssen. Ich habe keinen Kredit, keine Schulden, überhaupt nichts. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Reh, ich möchte euch das Haus geben, aber ihr zahlt nicht 3 Monate Kaution, ihr zahlt 12 Monate Kaution, eine Jahresmiete. Aber wenn später mal 1 Monat nicht genügend habt, dann ruft er mich an und ich nehme das aus dem Topf. War ja sehr gut gemeint. Der einzige Haken an der Geschichte, wo nimmst du die Kaution von einer Jahresmiete her? Aber als wir in Russland waren, wir haben nie Kindergeld in Deutschland bekommen. Und dann sind wir nach Österreich, da haben wir Kindergeld beantragt und hat ein Streit begonnen zwischen Österreich und Deutschland. Die Deutschen haben gesagt, ihr wohnt ein Österreicher, die Österreicher sollen euch zahlen, die Österreicher haben gesagt, aber du hast ein Anstellungsverhältnis in Deutschland, sollen die Deutschen zahlen. So haben die ein Jahr lang gestritten. Und als dann der Hausbesitzer gesagt hat, er möchte eine Jahreskaution, an dem Tag, glaube ich, war es auch gewesen, ruft mich die Verbandsgemeinde in Hartberg an, wo wir das Kindergeld beantragt hatten. Und haben gesagt, Herr Reh, mit Deutschland prozessieren hat keinen Sinn. Wir haben beschlossen, wir zahlen Ihnen das Kindergeld. Aber Sie haben es ja schon vor einem Jahr beantragt. Wir machen eine Rückzahlung für 5 Kinder. Eine Rückzahlung. Und das, was wir an Kindergeld pro Monat bekommen haben, war genau die Miete von dem Haus. Das Geld ist auf dem Konto angekommen, hat vielleicht eine Stunde auf dem Konto gelegen, ich habe es weitergeschickt. So sind wir in das Haus gekommen. Der Herr sorgt sich um uns. Bis jetzt wohnen wir in dem Haus, die Kinder sind nicht mehr in dem Haus. Wir haben schon gesagt, wir müssen aus dem Haus raus. Es ist eigentlich zu groß für uns. Aber wir haben super Nachbarn, wir können Gemeindeversammlungen, wir können Hauskreise machen, wir können mit der Gemeinde grillen. Alles können wir machen dort. Wir können viele Gäste empfangen. Ist wirklich super. Und der Herr schenkt, dass wir da wohnen bleiben können. Wir hatten einen Vertrag über 10 Jahre und in den 10 Jahren, genau, als wir eingezogen sind, ist der Vermieter im Vergleich zu unseren Vormietern, die vor uns im Haus waren, um 100 Euro runtergegangen. Die Maklerin, die das vermittelt hat, die hätte 3 Monatsmieten kriegen sollen. Eine ungläubige Frau, die wir nicht kannten. Als wir da waren mit den Kindern, dann sagt sie einfach, ach Herr Reh, Sie haben so eine nette Familie, zahlen Sie mir nur 1 Monat Kaution. Es waren so viele Dinge, die Menschen nicht machen können, die Gott getan hat. Und der Vermieter hat in 10 Jahren die Miete nie erhöht. Und vor 2 Jahren, als die Kinder aus dem Haus sind, als die 10 Jahre vorbei sind, ruft mich der Dr. Tschögel an und sagt, Herr Reh, die 10 Jahre sind abgelaufen. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. Ich wusste, irgendwann kommt es soweit. Und er sagt, aber ich möchte, dass Sie drinnen bleiben. Sagen wir noch 5 Jahre weiter und bei denselben Konditionen. So viele Dinge, die der Herr tut. Wisst ihr, das können Menschen sich nicht ausdenken. ich hätte Geld zurücklegen können. Aber das hätte doch nicht gelangt für solche Beträge. Trachtet nach dem Reich Gottes. Und so wird euch solches alles gegeben werden. Wisst ihr, das ist eine Verheißung. Wenn man dem Herrn nachfolgt, der Herr kümmert sich um alles. Und wenn dir eine neue Stelle angeboten wird und der Chef sagt, du kannst 20% mehr verdienen und du kriegst noch Gratifikationen, aber du musst auch ein bisschen mehr arbeiten. Du überlegst dir, ja, will ich mehr arbeiten oder will ich mehr Zeit für die Gemeinde haben? Triff die richtige Entscheidung. Die Entscheidung fürs Reich Gottes. Und der Herr wird sich dazu bekennen. Das ist ganz sicher. Die Sorglosigkeit in der Jüngerschaft. Und dann Entschiedenheit, dann der sechste Punkt, Härte und Milde der Jüngerschaft. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten würde, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bitten würde, ihm eine Schlange geben wird? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Hier geht es darum, dass wir sehr dazu neigen, Splitter eher zu sehen als Balken, wenn die Dinger jeweils im richtigen Auge sind. Wenn der Splitter im anderen Auge ist, sehen wir ihn. Wenn der Balken im eigenen Auge ist, sehen wir ihn nicht. Das heißt, wir messen mit unterschiedlichen Maßen. Und deswegen, das Schlüsselwort ist hier, mit welchem Maß ihr messt, so werdet ihr gemessen werden. Mit welchem Maß ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Einfach ein Test. Ihr begegnet den beiden. Was erwartet ihr von wem? Na, das Mädel ist ja allerliebst, wie es da steht. Kann kein Wässerchen trüben, aber der Bursche, der ist so finster. Aber schaut ihr die beiden mal von hinten an und da sieht das ganz anders aus. Wir messen Menschen und wir haben so ein bestimmtes Maß, mit welchem wir andere Menschen messen. Das Interessante ist, uns gegenüber ist das Maß sehr großzügig. Anderen gegenüber ist es überhaupt nicht großzügig. Es geht um Härte und um Milde. Es geht darum, dass wir anderen gegenüber milde sein sollen. Dass wir sehr viel Nachsicht, sehr viel Verständnis haben sollen. Auch Verständnis für die Schwächen von anderen. Aber weniger für die eigenen. Da sollen wir härter vorgehen. Da sollen wir die Dinge wirklich beim Namen nennen. Und uns nichts vormachen und uns nicht vormachen, auch der Umwelt nicht vormachen, dass wir besser sein, als wir in Wirklichkeit sind. Wir können diesem Text nicht alles beleuchten, deswegen habe ich das hier wirklich reduziert auf diesen Aspekt. Und der siebte Aspekt der Jüngerschaft, die Frucht der Jüngerschaft. Man hat nicht auf den ersten Eindruck den Eindruck, dass es hier um Frucht geht. Aber siebenmal kommt das Wort Frucht in diesem Abschnitt vor. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie gesagt, das dominante Wort ist hier das Wort Frucht. Es gibt einen breiten Weg, der in die Fruchtlosigkeit führt. Und es gibt einen schmalen Weg, der in die Fruchtbarkeit führt. Und Jüngerschaft hat immer mit Frucht zu tun. Johannes 15. Ich habe euch gesetzt, dass ihr Frucht bringt. Dass ihr mehr Frucht bringt. Dass ihr viel Frucht bringt. Dass eure Frucht bleibe. Das ist das normale Jüngerleben. Frucht bringen. Aber Frucht, damit sind nicht nur bekehrte Menschen gemeint. Was ist die edelste Frucht, die wir hervorbringen können? Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes. Ein verwandelter Charakter. Das ist die kostbarste Frucht, die ein Jünger hervorbringen kann. Nicht die Anzahl von Menschen, die sich durch uns bekehrt haben, weil es ja eh immer das Werk des Heiligen Geistes. Aber wo wir uns verwandeln lassen, das ist eine Frucht. Aber die bekommt man nicht auf dem breiten Weg. Auf dem breiten Weg wird ein Charakter nicht geformt, sondern er wird deformiert. Und er wird niemals als Frucht des Geistes erscheinen. Und die Basis der Jüngerschaft. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Wozu sagt der Herr Jesus das alles? Wozu sind wir die Bergpredigt durchgegangen? Damit wir es hören? Damit wir es glauben? Nein. Der Herr Jesus fordert nicht, dass wir die Bergpredigt glauben. Er fordert viel mehr, dass wir sie tun. Wer diese meine Worte hört und tut, der hat auf den Felsen gebaut. Einfach glauben, man kann alles Mögliche glauben. Milliarden von Menschen glauben, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Das ist auch ein Glaube. Aber die Bergpredigt, da geht es nicht um das, was Jünger glauben sollen. Da geht es um das, was Jünger tun sollen. Und deswegen ist das die Basis der Jüngerschaft. Gehorsam. Ohne Gehorsam gibt es keine Jüngerschaft. Entweder oder. Und damit endet die Bergpredigt und damit endet die Einladung zur Jüngerschaft. Und hier geht es jetzt um die einzig angemessene Reaktion auf die Einladung zur Jüngerschaft. Wenn du nicht reagierst auf das, was wir heute miteinander durchgegangen sind, dann ist das auch eine Reaktion, aber die verkehrte. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Aber nicht alle. Nicht alle sind ihm gefolgt. Als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, ging ein Riss durch die Zuhörerschaft. Manche waren abgestoßen. Viele waren beeindruckt. Aber wisst ihr, beeindruckt zu sein, genügt nicht. Und dann waren welche, die waren beeindruckt und sind Jesus nachgefolgt. Sind diesem Ruf in die Jüngerschaft gefolgt. Die entscheidende Frage lautet, wie will ich leben? Entweder oder. Und das ist die Frage an Christen. Will ich mit Jesus leben oder will ich für Jesus leben? Alle Christen leben mit Jesus. Jünger leben für Jesus. Und das ist der Unterschied, der durch unsere Gemeinden geht, der sicher auch durch eure Gemeinde geht, der durch meine Gemeinde geht. Alle leben mit Jesus. Einige leben für Jesus. Aber niemand wird gezwungen, für Jesus zu leben. Niemand wird gezwungen, Jünger zu sein. Das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und am Ende der Bergpredigt, wo wir jetzt angekommen sind, da bist du zur Entscheidung herausgefordert. Mit Jesus oder für Jesus?